Hallo, willkommen bei einer neuen Episode. Wenn ihr das Ganze hört, dann bin ich bereits in meinem hoffentlich wohlverdienten Urlaub. Ich denke, es ist wohlverdient. Ich denke, ich darf mir das verdient haben. Aber ja, ich bin jetzt in meinem Urlaub, wenn ihr das gerade hört, bin die nächste Woche nicht da, habe aber einiges an Inhalten vorbereitet, die kommen sollten. Also es müssten so 3-4 Videos, je nachdem, auf dem Zweitkanal sein. Ein Patreon-Beitrag kommt noch. Und die ganze Woche über sind Ersteindrücke und noch Stream-Uploads von Reactions auch noch eingestellt. Also es ist auf jeden Fall Content da. Ich glaube, an sich würde man nicht mal großartig merken, dass ich gerade im Urlaub bin, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber das soweit für die Episode. Und weil ich jetzt gar nicht so viel Zeit habe und das Ganze hier noch schnell aufnehme, bevor ich gleich in den Stream gehe und dann auch das noch alles vorbereite, bevor der Abfahrt morgen, legen wir doch einfach mal direkt los an dieser Stelle. Und dazu kommen wir beim Update, die Inhalte der letzten Woche. Also da ist jetzt auch da wieder ein paar Sachen erschienen auf dem Zweitkanal. Ich habe nochmal die Videos nachgeholt, die besten Spiele im August und die neuen Spiele im September zum Ende davon, weil der September war ehrlich gesagt ziemlich voll und habe mich auf den ganzen Kram konzentriert und eben dann von Kronos zu Silksong zu Silent Hill F. Letzteres hat dann tatsächlich mehr Zeit gefressen als die beiden Spiele vorher zusammen, aber deswegen sind die ein bisschen später gekommen. Ich habe mich natürlich auch über die Preisanstiege beim Xbox Game Pass beschwert und auch schon die besten Spiele aus dem September sind erschienen. Diese Woche kommt dann ebenfalls noch das Video zu den neuen Spielen im Oktober, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und bei Inkribben Radio ist für alle Leute im Supporterbereich unsere Besprechung von Resident Evil Reverse rausgekommen, dem Resident Evil Multiplayer Spiel, das mittlerweile nicht mehr gespielt werden kann. Da wurden ja die Server abgestellt vor ein paar Monaten und wir haben das nochmal kurz vor Ende tatsächlich gespielt, um dazu auch eine Episode aufzunehmen. Die haben wir auch damals aufgenommen und die ist jetzt endlich im Supporter-Bereich diese Woche rausgekommen, während Benny sich noch im Urlaub befindet. Und für diese Podcast-Episode ein paar Spiele habe ich mitgebracht. Digimon Story Time Strangers, Baby Steps, Final Fantasy Tactics, The Evilest Chronicles, Super Mario Galaxy 1 und 2. Und für alle Leute im Supporter-Bereich wollte ich auch nochmal ein wenig über WWW reden. Den alten Plattform-Klassiker, kann man ja mittlerweile sagen, wenn das Spiel schon so 15 Jahre alt ist, von Terry Kavanagh, dem Macher unter anderem von Super Hexagon und Dicey Dungeons. Und bei den News ein paar Sachen. Starbreeze haben 44 Leute gefeuert. Irgendjemand hat Todesdrohungen an Epic Games geschickt. Ubisofts neues Studio, was sie in Kooperation mit Tencent gegründet haben, ist jetzt auch gestartet. Rockband 4 wird nach 10 Jahren delistet. Es könnten vielleicht Prototype Remaster kommen und Avalanche Studios schließen ihr Studio in Liverpool, nachdem Contraband von Microsoft gecancelt wurde. Beim Thema möchte ich heute so ein bisschen darüber reden, ist Xbox am Ende, steigen die aus der Hardware aus, was ist da eigentlich los? Und natürlich wie immer ein paar eurer Fragen und abschließend noch die ganz besonderen Supporter. Eine Sache muss ich dann aber doch noch kurz vorher anbringen und zwar die aktuellen Angebote bei Holy. Und da gibt es nämlich momentan wieder die Adventskalender zum Vorbestellen. Ja, zum Vorbestellen jetzt im Oktober, aber wenn man die vorbestellt, dann spart man noch ein wenig Geld. Und zwar gibt es hier wieder den kleineren Adventskalender, wo es eben die 24 einzelnen Packages dann drin gibt mit den verschiedensten Sorten und dann aber nochmal den großen Adventskalender, wo es auch noch ein paar feste Tabs drin gibt, limitiertes Merch und da sind eben auch so Mystery Flavor mit dabei und beide sind jetzt momentan noch bis zum 13. Oktober jeweils um 10 Euro reduziert oder beziehungsweise der große um 10 Euro, der kleinere um 5, dass ihr die dann für 45 beziehungsweise 145 bekommen könnt und darauf gilt natürlich auch noch mein Rabattcode Speckobst, wenn ihr den einsetzt. unterstützt, dann kriegt ihr zusätzlich zu dem momentanen Rabatt auch nochmal 10% drauf. Also das heißt bis zum 13. Oktober, falls ihr euch den Adventskalender schon einmal holen möchtet, das ist so die bestmögliche Art, da das Geld zu sparen. Das wollte ich an der Stelle nur mal kurz erwähnt haben. Wenn ihr den Code benutzt, dann unterstützt ihr auch mich und meine Arbeit dabei. Also von daher. Und ich finde die Adventskalender immer ganz cool. Ich habe die jetzt auch schon beide hier. Natürlich werde ich die bis zum Dezember dann nicht öffnen. Aber gerade auch der große ist dieses Mal deutlich, deutlich praktischer. Auch so zum Zusammenklappen geliefert. Und da sind auf jeden Fall wieder coole Sachen dabei. Bei dem kleinen ist auch nochmal so eine Flasche. Also auf jeden Fall ganz interessant, würde ich empfehlen. Und wir machen jetzt aber weiter mit dem Podcast. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen los mit Digimon Story Time Stranger. Und auf den Release habe ich mich auch schon ein bisschen gefreut. Ich habe jetzt zwar nicht so viel in irgendwie die vorigen Digimon-Titel reingesteckt. Das, was ich am meisten gespielt habe, war das allererste auf der PlayStation 1, das Digimon World. Und bei Digimon Story habe ich immer so ein bisschen reingespielt, reingesehen. Das waren ja hauptsächlich auch PlayStation Vita-Titel, die dann ebenfalls noch auf der PS4 herausgekommen sind, sahen dementsprechend auch ein bisschen technisch reduziert aus. Und obwohl jetzt Digimon Story Time Stranger nicht die AAA-Grafikbäume ausreißt, ist es gegenüber einem anderen Franchise mit kleinen Kreaturen, die man sammeln und für die Kämpfe, rundenbasierte Kämpfe einsetzen kann, dann doch deutlich, deutlich voraus. Und ich glaube, das sieht man auch gerade, dass das Spiel ziemlich durch die Decke geht. Also gerade für die Verhältnisse von so einem Spiel, dass wir da, glaube ich, fast an den 100.000 Concurrent Playern auf Steam eben auch kratzen. Immer wieder absurd zu sehen, dass wir vor 10 Jahren haben die meisten japanischen Publisher den PC-Markt nicht mal mit dem Arsch angesehen, weil es eben im Heimatmarkt nicht besonders relevant ist. Und jetzt gehört es eigentlich für alle davon mit zu der relevantesten, wenn nicht sogar die relevanteste Plattform überhaupt. Und an sich finde ich es auch ganz cool zu sehen, Digimon Time Stranger ist eben wieder ein Rollenspiel aus der Serie, und zwar ein Teil, wo die Viecher jetzt nicht frei herumlaufen und du denen so ein paar Befehle gibst, sondern wirklich rundenbasiert. Also, dass du ein Team aus bis zu 3 Leuten erstellen kannst und denen dann nach und nach Befehle erteilst, die dann ausgeführt werden. Also ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel, und die haben dann ihre verschiedenen Vor- und Nachteile, die haben ihre verschiedenen Typen und dann eben auch nochmal Attacken, die in bestimmte Kategorien reinfallen. Und das alles wird natürlich dann gegenseitig berechnet, wer für was den Vorteil hat, dass du einmal den Vor- und Nachteil von einem Typen festlegen kannst, und dazu kommt dann auch nochmal der Vor- und Nachteil von den verschiedenen Elementaren plus auch noch so eine weitere Ebene, die dann drauf ist, was ich das finde, das Kampfsystem ist auf jeden Fall das, was man jetzt auch aus anderen Spielen kennt. Ich habe jetzt bisher jetzt nichts gefunden, was das so super einzigartig macht. Das, was natürlich das Besondere ist, ist eben der Sammelaspekt davon und wie das hier gehandhabt wird. Es ist nicht so, dass du beispielsweise jetzt wie in einem Pokémon irgendwie rumrennst, in den Kampf gehst und dann die Charaktere dort einsammelst, ne? Oder wie das ja auch bei einem Persona- oder SMT-Spiel ist, dass du in den Kampf gehen musst mit den Charakteren, um sie dann für dich zu gewinnen oder eben einzusammeln. Sondern hier bei Digimon ist es so, dass du gegen die Kreaturen auf dem ganz normal eben bekämpfst. Also die laufen auch so rum, rennst eben in die Reihen oder attackierst die von hinten, und dann geht es in den Kampf über. Und je mehr du gegen sie kämpfst, je mehr du davon bekämpfst, desto höher steigt so eine Anzeige, eine Leiste. Ne? Weil das sind ja hier digitale Wesen, die dann irgendwo, ich will jetzt nicht irgendwie auf die hundertprozentige Erklärung oder so davon eingehen, das ist mir auch scheißegal, aber dadurch, dass es auch teils digitale Wesen sind, braucht man nur deren, ja, sagen wir mal, Code-Daten oder so. Und je öfter du die bekämpfst, desto höher steigt ein gewisser Wert. Und sobald der auf 100% ist, kannst du sie kreieren, hervorbringen, oder du kannst warten, bis du genügend davon besiegt hast, dass du bei 200% bist. Dann kriegst du eine stärkere Variante davon, kann man, glaube ich, ganz so gut sagen. Und das ist dann die Art und Weise, wie du sie produzierst, wie du sie eben in deine Gruppe bekommst. Du kannst dann auch nochmal die ganzen Sachen miteinander fusionieren, dass du von bestimmten Personen dann auch Werte übertragen kannst. Also so ein bisschen wie das Fusionieren aus den Persona-Spielen, nur dass du daraus jetzt keine neuen Kreaturen formst. Ich weiß nicht, ob das später möglich ist, aber zumindest am Anfang jetzt noch nicht. Es geht eben mehr darum, die Attribute von dem einen auf den anderen zu übertragen. Du kannst die auch verkaufen. Also das finde ich auch ganz interessant, dass es sich zumindest immer lohnt, spätestens wenn du die 200% erreicht hast, auch wenn du das Digimon nicht für den Kampf benötigst, kannst du es dann immer noch für dich einsetzen, indem du das Ganze dann verkaufst. Und das ist so der grundlegende Aspekt davon. Und dann hast du noch die Handlung, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit gespielt habe, um da großartig was zu sagen. Ich finde einfach nur cool, dass es Flipphones gibt, weil die Ästhetik sollten wir auf jeden Fall wieder zurückbringen. Wenn wir schon in der echten Welt keine Flipphones mehr benutzen, dann sollten wir zumindest in Videospielen unsere Flipphones wieder verwenden können. Aber ja, soweit zumindest zu dem bisschen Ersteindruck, was ich da von Digimon Story Time Stranger bekommen habe. Ihr findet auch zu den ganzen Spielen, die ich heute bespreche, Ersteindrücke auf dem Zweitkanal, beziehungsweise kommen dazu dann noch welche in der kommenden Woche raus. Aber das jetzt zumindest zu Digimon Story Time Stranger. Baby Steps habe ich auch gespielt, der neueste Titel von Bennett Foddy, und da sind auch noch zwei weitere Leute mit beteiligt. Einer von denen hat Ape Out gemacht und den anderen, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Von dem, was ich mitbekommen habe, aber auch jemand, der in solchen Riegen schon mal ein bisschen gearbeitet hat. Bennett Foddy natürlich hauptsächlich bekannt für Getting Over It oder auch Quop, also hat seine ganze Karriere damit verbracht, Spiele zu entwickeln mit besonderen Steuerungseinheiten, wo es halt immer auch so ein bisschen das Gefühl bekommt von, oh, das sind Spiele, die sollen sich scheiße steuern oder schwer steuern. Und das ist die Herausforderung da drin. Aber ich persönlich habe das nie so gesehen. Für mich waren das immer, ja, Spiele, die definitiv schwer sind und wo die Steuerung auch schwer ist, aber für mich mehr um die Einzigartigkeit davon dreht und wie du auch so etwas nutzen kannst, um nochmal es komplett neu für dich zu lernen. Beziehungsweise, ich glaube, von dem, was auch Foddy mal gesagt hat, dass es für ihn auch so faszinierend ist, wie komplex eigentlich die Bewegung des menschlichen Körpers ist und wie du ja persönlich nicht mehr darüber nachdenkst, so einen Fuß vor den anderen zu setzen und dich zu bewegen. Aber wenn du das Ganze dann überträgst in zum Beispiel so ein Quop, wo du dann vier Tasten hattest, also Quop eben, um so einen Sprinter, Läufer zu bewegen, dann wird dir auch mal so ein bisschen dadurch nochmal deutlich gemacht, wie das eben funktioniert. Und auch bei Baby Steps ist das der Fall, weil du hier einen Charakter hast, der aus dem Nichts von dem Basement seiner Eltern in eine, ja, irgendwo in der Natur ausgesetzt wird. Und das Ziel ist es jetzt, einen Berg zu erklimmen oder irgendwo da hochzukommen. Und das Ganze wird gesteuert, indem man über die Schultertasten immer ein Bein anheben kann. Also, dass du, wenn du auf die rechte Schultertaste drückst, dann wird das rechte Bein angehoben. Wenn du auf die linke Schultertaste drückst, dann wird das linke Bein angehoben. Und dann kannst du mit dem Analogstick das Bein vor dir bewegen. Mit dem rechten kannst du dann eben so die Kamera und auch deinen Körper ein bisschen drehen. Und dann musst du immer ein Bein hoch, nach vorne, wieder absetzen, das andere. Wenn du darin ein bisschen besser wirst, dann kannst du auch relativ schnell sogar damit laufen oder beziehungsweise fast normales Schritttempo erreichen. Aber am Anfang ist das definitiv ein bisschen schwieriger. Und sobald du dann dein Gleichgewicht verlierst, umfällst, dann musst du auch warten, bevor der Hauptcharakter Nate dann automatisch wieder von selber aufsteht. Also das mag ich auch, weil sich das dann gerade in diesem Moment, wenn du so umfällst, willst du einfach nur schnell, 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 schnell. Aber du musst warten. Du kannst dann nichts machen. So, wenn du was machst, dann braucht das einfach noch länger, weil Nate nur aufsteht, wenn du auch überhaupt die Tasten nicht benutzt. Und was an Baby Steps dann eben auch noch so besonders ist, dass es jetzt 3D, also dass du auch eine relativ offene Struktur hast. Klar, du gehst dann auf ein Ziel hoch, aber du kannst dieses Ziel auch von verschiedenen Seiten erreichen. Und es war ja schon bei Getting Over It der Fall, dass es verschiedene Wege gab, aber das waren eben verschiedene Wege auf einer zweidimensionalen Ebene. Jetzt hast du verschiedene Wege um einen Berg herum auf einer dreidimensionalen Ebene. Und du auch sagen kannst, hey, ich möchte jetzt mal kurz dahin gehen, ich möchte jetzt mal kurz dahin gehen. Und dann ist hier auch so eine kleine Herausforderung versteckt, dass du so ein, weiß ich nicht, so ein Mini-Hügel hast, wo obendrauf dann Apfel ist, den du greifen kannst für eine optionale Zwischensequenz, aus dem dann der Apfel aus seiner POV gegessen wird, was super weird aussieht. Und das ist so eine kleine optionale Herausforderung, die du machen kannst. Und das Spiel ist dann vollgepackt damit. Und am Anfang habe ich auch gedacht, so wie schwer kannst du das denn machen, wenn es nur daraus besteht, so einen Fuß vor den anderen zu setzen und das auf jeden Fall angenehmer ist, als es jetzt bei einem Quop oder so der Fall ist. Aber das Spiel zeigt einem relativ schnell, wie diese Herausforderung dann auch eskaliert und auch wie das Punishment, wie groß das eben auch sein kann. Was auf jeden Fall, außer es gibt nur so eine optionale Challenge, die heißt der Manbreaker, wo du so eine Wendetreppe hochgehen kannst oder du kannst versuchen, den Berg selber zu erklimmen. Und das selber zu erklimmen, selbst wenn du schnell und gut darin bist, dauert so 15, 20 Minuten. Und wenn du irgendwo daran abfällst, die meiste Zeit rutschst du sofort wieder komplett nach unten an den Beginn der Treppe. Aber das ist, wie gesagt, komplett optional. Du kriegst dann aber auch optionale Zwischensequenzen. Also auch da belohnt einen das Spiel immer wieder durch Sequenzen, wenn du versuchst, irgendwas Optionales zu machen, irgendein bestimmtes Gebiet reinzugehen. Und der Humor davon ist auf jeden Fall etwas, was man mögen muss. Also ich glaube, wenn du gerade mit so dem späten 2000er, frühen 2010er Internet so Improvisationshumor aufgewachsen bist, ich glaube, dann gefällt einem das auf jeden Fall, die Art und Weise. Ansonsten kann ich das wirklich sehr schwer beurteilen, wie man das jetzt genau mag, weil ja, hier sind schon Themen und Texte vorgegeben, aber die Vortragsweise ist auf jeden Fall improvisiert, ne, weil das ja auch von die Charaktere sind auch von den Entwicklern selber eingesprochen, also das heißt, da besteht auch eine gewisse Dynamik, aber ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht, wie interessant ich diese Narrative fand und wie auch ist genau wie bei Getting Over It, wo ja die Texte, die von Bennett Foddy eingesprochen sind, auch noch so ein bisschen, ne, so das Philosophieren über das Versagen und alles Mögliche und trotzdem weitermachen sind. Es ist hier bei Baby Steps so, dass du Nate als Charakter hast, der am Anfang eben präsentiert wird als so, ne, ist 35, wohnt im Keller seiner Eltern, ist den ganzen Tag nur in so einem Pyjama drin, raucht Gras, isst Pizza, spielt Videospiele, scheint jetzt so dieser klassische Basement-Dweller zu sein. Und dann kommt aber über den Verlauf der Dialoge und auch so ein paar andere Sachen, die dann gezeigt werden, doch so ein bisschen raus, dass es eine gewisse Charakterisierung hier gibt. Das ist nicht einfach nur, oh, das ist jetzt eine faule Person oder so. Und dass es auch thematisch dazu passt, hier zu versuchen, Dinge, die schwer sind, zu schaffen. Aber auch, ne, dass du in den Story-Aspekt noch immer so oftmals siehst, dass Nate keine Lust hat, sich irgendwie Hilfe zu suchen, sich auf Leute irgendwie einzulassen und ihm auch gewisse Dinge dann peinlich sind, während andere Charaktere überhaupt kein Problem damit haben, das in so einer Form zu zeigen. Ich will jetzt nicht zu 100% darauf eingehen, weil das eben auch in so Spoiler-Territorien betrifft, aber ich wollte nur sagen, dass Baby Steps auch in der Narrative halt wirklich interessante Dinge macht und das auch sehr interessant ist, darüber nachzudenken. Und ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass es super viele Secret Cutscenes gibt, für die du so ganz bestimmte Sachen machen musst. Das Spiel ist auch extra darauf ausgelegt für Speedruns, dass Cutscenes getriggert werden in bestimmten Bereichen und es dann möglich ist, oftmals diese sogar zu umgehen. Also wenn du weißt, wie es funktioniert, wo du genau lang gehen musst, dann kannst du gewisse Cutscenes überspringen, was dann aber teilweise natürlich auch für das Spielen schwerer ist, aber der Titel ermöglicht einem das. In den meisten Fällen zumindest von dem, was ich da mitbekommen habe. Und das ist so eine Sache, so da merkt man, dass es auf so einer grundlegenden Ebene komplett clever auch durchdesignt ist. Und wie gesagt, die einzelnen Herausforderungen, die Animationen, wie es sich anfühlt, da wieder runterzufallen und dann ganz am Ende Nate meistens eher immer so ein, oh, fuck, oh, okay, oh. Und das, nachdem er irgendwo, weiß ich nicht, so 100 Meter irgendwo runtergefallen ist in den Matsch und dann hast du einfach nur so ein, oh, oh. Also ich fand das unfassbar lustig und Baby Steps von mir auf jeden Fall auch eine volle Empfehlung. Es ist momentan auf PC und PS5 raus, aber ich habe einen riesen Spaß damit und gerade Leute, die Interesse an anderen Steuerungen haben und auch an so einer merkbaren Physikalität, die da wiedergegeben wird und das auch mögen, dann in solchen Steuerungen nach und nach besser zu werden, kann ich Baby Steps auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Final Fantasy Tactics The Evilest Chronicles. Ich habe das jetzt nicht so lange gespielt und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich Final Fantasy Tactics als Original nicht mehr so gut im Kopf habe. Einfach, weil es schlicht so eine lange Zeit ist, dass ich das mal gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich auf der PSP. Das war so in 2009 oder 2010, als ich das gespielt habe. Und seitdem habe ich das auch nicht mehr angerührt. Das, womit ich auch ein bisschen mehr Erfahrung habe, ist eben Final Fantasy Tactics Advance, was ich damals definitiv noch mehr gespielt habe. Aber hier handelt es sich wieder um ein Remaster, Remake, so irgendeine Kombination dazwischen, who gives a shit. Jedenfalls das Interessante hieran ist, nicht nur, dass sie auch tatsächlich das Original mit zur Verfügung gestellt haben, was ganz cool ist, weil hier sind ja auch nochmal Änderungen drin, hier wurden nochmal Sachen überarbeitet, auch das Skript komplett überarbeitet, du hast eine komplette Vertonung jetzt drin, die wirklich, wirklich gut ist, also die auch auf so dem Level von einer guten Final Fantasy Übersetzung ist, die auch, wo die ganzen Charaktere und die ganzen Sprecher auch zu dieser Handlung gut ausgewählt wurden. Das ist wieder so dieses Shakespearean Level hat, wie das auch bei Final Fantasy XII der Fall ist. Passt natürlich auch so, weil es ja in derselben Welt spielt. Ne? Das sind ja die Titel, die hier in Ivelisse spielen. Und der originale Schöpfer dieser Reihe, der originale Writer dieser Reihe, ich glaube Matsuno war das, der ist jetzt auch wieder hier dabei. Der hat das auch mit nochmal umgeschrieben. Das heißt, du hast auch diesen originalen Autor, der nochmal an dieser neuen Fassung mitgearbeitet hat. Visuell, ich persönlich fände es natürlich besser, wenn man auch die Möglichkeit gehabt hätte, den klassischen originalen Stil noch beizubehalten, noch zu wechseln. Aber ich finde es in dem Fall, so es ist jetzt nicht dieses krasse Pixel-Smoothing, was man normalerweise da drüber macht. Und auch die Porträts sind immer noch in ihrem Pixel-Art erhalten. Es wurde ein wenig abgeändert bei der Hochauflösung. Es ist definitiv nicht so wack, wie sie es bei den letzten Ace Attorney-Spielen gemacht haben, also bei den Miles Edgeworth Investigation-Titeln. Das ist hier schon deutlich besser. Ich glaube, das, was sie bei diesen Investigations-Titeln versucht haben, das hat hier besser funktioniert. Plus, sie haben noch so einen Filter drüber gelegt, der so ein bisschen wirkt wie das. Es erinnert mich sehr stark an manche Dithering-Effekte auf der PlayStation 1. Und dadurch wirkt, das ist halt, als hätte das Spiel so seinen eigenen CRT-Filter, aber eher so einen Dithering-Filter darüber gelegt. Und ich muss sagen, dass mir das tatsächlich ziemlich gefällt. Und ich mag auch, wie die ganze UI aussieht, wie die Menüs aussehen. Und dann zusätzlich nochmal die Vertonung von dem Spiel, die wirklich dazu passt und die das nochmal mehr wie so ein Theaterstück sich anfühlen lässt, wenn du in diese einzelnen Szenerien, weil das sind ja immer so kleine Dioramen. Und dann hast du auch so, okay, Szene beginnt und dann nachher so Szene wird beendet, die Kamera hebt sich nach oben, du hast diese Schwarzblende und das wirkt dann eben immer wie so, hier ist das Theaterstück und jetzt kommen wir in die Szene und dann wird die Bühne umgebaut und dann kommen wir in die nächste Szene rein und das Gleiche betrifft dann natürlich auch die Kämpfe und das ist eine Sache, die ich wirklich sehr mag und wo ich auch das Gefühl habe, ja, ich habe zwar kein Problem, auf das Original zuzugreifen, aber ich glaube, dass ich schon jetzt Interesse hätte, wenn natürlich, das ist zeitlich dann bedingt auf jeden Fall, aber hier nochmal, dass dann auch in dieser neu überarbeiteten Version, vor allem mit dem Voice-Over, weil da habe ich auch das Gefühl, da wird ein Mehrwert geschaffen. Das ist jetzt etwas, was man nochmal separat von dem Original spielen kann, als jemand, der auch Zugriff auf das Original hat und das auch damals gespielt hat, aber jetzt mit dem wirklich guten Voice-Over nochmal ein bisschen mehr rauskriegen kann. Erneut, so das passt, finde ich, in diese Theateratmosphäre von dem ganzen Spiel. Also ja, Final Fantasy Tactics, The Evilest Chronicles, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für diese Version. Super Mario Galaxy 1 und 2 dagegen, ich weiß ja nicht. Also das große Problem bei dem Spiel ist auf jeden Fall der Preis. 70 Euro, ja, wenn du noch nie Super Mario Galaxy 1 und 2 gespielt hast und das für dich neue Titel sind, das habe ich ja auch bei mir in den Kommentaren damals gehört, dann denke ich mir, okay, ne, fein, jeder muss sowieso für sich selber entscheiden, ob der Preis dann stimmig ist. Nur gerade für ein Spiel davon dann 40 Euro zu verlangen, also gerade wenn ja die 3D All-Stars Collection Vollpreis, und ich glaube, das war der damalige Vollpreis von 60 Euro, meine ich zumindest. Und da waren drei Spiele drin, also jeweils 20 Euro. Und dann war auch Super Mario Galaxy näher an dem Preis, den es später digital auf der Wii gekostet hat. Und jetzt 40 Euro, also das Doppelte von dem zu bezahlen, hier für diese neue, überarbeitete, Remastered-Version, das finde ich halt persönlich ein bisschen wack. Die Spiele an sich, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 immer noch super. Galaxy 1 mag ich vor allem für seinen Vibe und für seinen Soundtrack. Und Galaxy 2 ist so das Spiel, was ich gerade auch spielerisch dann mehr mag, weil es auch schneller zur Sache kommt und nicht mehr diese zwischen Story-fokussierten Sachen hat. Du auch schneller von Level zu Level kommst und ich finde auch, da die Ideen variantenreicher sind, interessanter sind, auch nochmal mit den Upgrades, die hinzugekommen sind. Die Yoshi-Stages sind da auch nochmal ein bisschen anders, plus die Bonus-Herausforderungen, um auch um die 100% zu holen, ist Galaxy 2, finde ich, das interessantere, auch das schwerere, herausforderndere Spiel. Super Mario Galaxy, immer noch ein guter Titel, aber für mich eher so ein bisschen Vibes-based auch von der Aufmachung her. Was das Remaster betrifft, muss ich sagen, ich bin ehrlich gesagt kein Freund von diesen super hoch aufgelösten neuen Texturen, die sie reingebracht haben. Es ist jetzt nicht nochmal die gleiche, also auch wenn du jetzt Super Mario Galaxy 1 mit der alten Switch-Version von 3D All-Stars vergleichst, da sind jetzt nochmal sehr viele neue Texturen drin, und zwar diese super hoch aufgelösten Texturen. Und ich finde, das passt visuell überhaupt nicht zu diesen Spielen, also gerade auch nicht zu dieser doch sehr oftmals weichen Ästhetik, die es natürlich auf der Wii damals auch wegen der Auflösung war, aber auch die Art und Weise fand ich, wie das Spiel beleuchtet war. Und da jetzt so super scharfe, hochauflösende Texturen zu haben, die dann aber wiederum auch oftmals andere Details einfach komplett rausnehmen, also dass du Bodentexturen hast, die im Original so aus 2-3 Farben bestanden und dann immer so kleine Flecken irgendwie drin hatte, und jetzt hast du diese hochaufgelöste Textur, dann ist es so einmal so der Teppich drüber gelegt und das war's. Und auch oftmals, wie dann die eine Textur auf die nächste übergeht, ja, wenn du so diese niedriger aufgelösten Versionen davon hattest und das ganze Spiel auch generell weicher aussah, dann fällt das nicht so krass auf, wenn du jetzt von dieser einen super hoch aufgelösten 4K-Steintextur auf die andere super hoch aufgelöste 4K-Steintextur übergeht, und dann siehst du eben diesen Umbruch davon sehr extrem. Das heißt so, ja, die Spiele weiterhin vernünftig, finde ich, können auch gut mit den Joy-Cons gespielt werden, und wenn man das nochmal auf die Art und Weise gerade unterwegs dann spielen möchte, ne, sehr gerne, wenn der Preis für einen in Ordnung ist. Aber ich persönlich werde, denke ich, weiterhin auf die originalen Spiele zugreifen. Dass, wenn ich Super Mario Galaxy 1 und 2 spielen will, dann werde ich das wahrscheinlich, also A, weil ich natürlich auch die Wiimote-Steuerung immer noch ein bisschen angenehmer für die Titel finde, aber auch, weil ich die Ästhetik von diesen Spielen, und ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, über den Upscaler das Ganze auch in 4K dann eben hochzusetzen. Aber das ist für mich, glaube ich, einfach die Ästhetik, die ich auch da weiterhin präferieren werde. So, es ist okay, kann man machen, aber mich persönlich hat das jetzt nicht wirklich begeistert in dieser Version. So Leute, wir kommen zu den News, und das erste, was passiert ist, Starbreeze, die 44 Leute gefeuert haben, und das ist deswegen passiert, weil sie wohl an einem Dungeons & Dragons Spiel gearbeitet haben, was jetzt gecancelt wurde, und man sagte sich dann, ah, das eine, was wir noch haben, den ursprünglichen Moneymaker Payday, dahin müssen wir zurückkehren, alle Fokus wird jetzt mit allen anderen Leuten auch auf dieses Franchise wieder geschiftet, was sich, glaube ich, auch sehr frustrierend für viele Leute anfühlt, weil der dritte Teil nicht besonders gut angekommen ist. Also der zweite war ja ein riesiger Erfolg damals. Das war zur Zeit von so 2013 eines der größten Spiele überhaupt. Das war so der kooperative Multiplayer-Titel, den man damals gespielt hat. Das hat ja auch Updates und DLC noch und nöcher bekommen. Und der dritte war auch heiß erwartet, aber so wie ich das am Rande mitbekommen habe, ist das Ding halt komplett ins Wasser gefallen. Super Enttäuschung dann auch für die Fans gewesen. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil das so ein Misserfolg war, wird das, nehme ich einmal an, auch andere Probleme nach sich gezogen haben. Und jetzt zu sehen, oh, wir hatten hier ein anderes Spiel, was Potenzial hatte, das wurde jetzt gecancelt, nur um sich dann wieder auf Payday zu fokussieren, dass man im Vorfeld dazu ja so ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Also da kann ich mir vorstellen, wie sich auch so ein paar Fans davon so ein bisschen verarscht vorkommen. Ja, ganz seltsam. Ein 19-Jähriger aus South Dakota hat wohl zugegeben, dass er Todesdrohungen an Epic Games geschickt hat. Also, ne, das ist dann halt wirklich nicht so, bla, ich mach jetzt hier, ihr sollt irgendwie aufpassen, sondern halt wirklich explizit Todesdrohungen, auch dass irgendwie die Angestellten oder so dann von ihm umgebracht werden sollten. Und das hat er jetzt zugegeben und wurde, also ist jetzt momentan so, dass er wahrscheinlich dann 5 Jahre im Knast und eine Geldstrafe von $250,000 da bevorsteht. Und das ist wirklich komplett Banane, wenn ich mir sowas ansehe. Also vor allem so die, ich meine, Leute schicken für alles mögliche Todesdrohungen heutzutage. So, du hast irgendwie eine falsche Meinung zu dem Videospiel und Leute schicken dir irgendwelche Todesdrohungen. Und auch wenn ich jetzt persönlich kein Fan davon bin, dass Leute für alles Mögliche, was einfach nur mal kurz online gesagt wird oder so, da Probleme bekommen. Aber wie gesagt, wenn du Todesdrohungen schickst, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ja, das sollte ernst genommen werden. Und ich weiß nicht, ob es dann hier ein Fall ist von, okay, wir müssen da so ein bisschen so ein Exempel statuieren, dass wir dann sagen, okay, dem geben wir jetzt halt mal 5 Jahre im Knast dafür und $250,000. Ich weiß nicht, was dann in den USA oder halt im Staat von South Dakota da normal wäre für andere Vorfälle. Aber ja, es ist halt ein 19-Jähriger, ein Volljähriger und da muss ich dann in dem Fall leider auch sagen, also das gehört auf jeden Fall zumindest mal abgestraft, dass man das vielleicht auch mal auch andersweitig sieht, dass das definitiv nicht, also nicht einfach weiter gemacht wird, weil holy shit, also wie gesagt, sag einfach Tim Sweeney ist ein Pisser und dann ist gut, sag einfach Epic sind Pisser und dann ist gut, aber Bro, es bringt ja auch nichts, also selbst wenn du es einfach nur so reinschreibst für, oh, ich bringe jetzt irgendwie euch alle um, das bringt ja nichts. Also damit wirst du absolut nichts erwirken und dann finde ich es in dem Fall auch vollkommen in Ordnung, für so eine Sache dann so hart bestraft zu werden. Es wurde ja schon von einer Zeit angekündigt, dass Ubisoft mit Tencent zusammenarbeiten beziehungsweise von Tencent eben auch die Gelder nehmen, um ein neues Studio zu gründen. Und das ist jetzt wohl endlich gestartet. Vantage Studios heißt das, Name, der auch von den Leuten selber gewählt wurde. Und das Ganze soll genutzt werden, um die größten 3 Ubisoft-IPs zu handhaben. Also Assassin's Creed, Far Cry und Tom Clancy's Rainbow Six. Das ist das, was am meisten Geld bringt. Das sind die größten Verkaufserfolge von Ubisoft. Auch, ja, ein Shadows. Ich weiß, dass da Leute versuchen, online das immer anders darzustellen, aber es hat sich immer noch super verkauft, klar hinter Valhalla, aber Valhalla war auch zu einem Zeitpunkt, den kannst du nicht mehr replizieren. Das erstes Jahr Pandemie gleichzeitig, als neue Konsolen rausgekommen sind und dann ist es für die neuen und für die alten rausgekommen. Ja, das ist ein Zustand, den kannst du einfach nicht mehr replizieren. Aber Ubisoft haben auch, glaube ich, eingesehen, dass sie Probleme haben mit ihren Franchises, mit ihrer Produktion eben auch dabei. Und selbst Shadows wurde ja nochmal verschoben knapp über ein halbes Jahr. Und denke ich, hat sich auch ganz gut gezeigt, das war der sauberste Release, den Ubisoft bei so einem AAA-Titel seit Jahren hatte. Also jetzt ohne große technischen Probleme dahinter. Und es soll eben auch genutzt werden, damit dann der Fokus auf den Franchises so ein bisschen singulärer sein kann. Und das ist ja auch mit das größte Problem von Ubisoft, dass es so alles gleichgeschaltet ist, alles sich irgendwie relativ ähnlich anfühlt und keine eigene Vision hinter den Spielen zu sein scheint. Und diese Aufteilung soll jetzt eben auch dabei helfen, dass da mehr in diesen einzelnen Silos gedacht werden kann, sodass dann, okay, hier, wir fokussieren uns auf Assassin's Creed, wir fokussieren uns auf Far Cry, wir fokussieren uns auf Tom Clancy und die eigenen Teams sollen dann eben auch ein bisschen autonomer arbeiten können. Wie gut das funktioniert bei dem kompletten Aufbau von den Studios weltweit, weil ja, darunter wird das jetzt geführt, aber du hast ja trotzdem immer noch alle anderen Subsidiaries, die dann mithelfen und aushelfen werden. Also ob das jetzt tatsächlich etwas nachher am Design ändern wird, keine Ahnung. Ich meine, du hast auch als Teil-CEO, ist es der Sohn von Yves Guillemot, der auch schon absurden Scheiß von sich gegeben hat, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, aber es ist jetzt in meinen Augen nicht wirklich die schlechteste Strategie. Rockband 4 ist 10 Jahre alt geworden, gestern am Sonntag, und wurde damit jetzt auch offiziell aus allen Stores delistet. Das Spiel kann immer noch in einer physischen Version gekauft werden für die Xbox One und die PS4. Das ist auch so, wie ich das eben besitze. Aber digital kann das nicht mehr gekauft werden, und auch der ganze DLC, der zum damaligen Zeitpunkt rausgekommen ist, und die Lizenzen, die zu dem Release erneuert wurden, auch die sind jetzt ausgelaufen. Also es ist wohl so, dass man dafür immer eine Lizenz von 10 Jahren gekauft hat und dass jetzt auch nach und nach die ganzen DLCs zu dem Spiel dann in Zukunft delistet werden. Und damit, es ist jetzt nochmal der Abschluss einer Ära. Wir hatten ja vorher schon das erste Mal, ich würde mal sagen, so nach Guitar Hero 6, dieses Warriors of Rock, das war so das Ende von dieser damaligen richtigen Ära. Ich würde mal sagen, der große Swansong war so Rock Band 3. Danach ist dann ehrlich gesagt jetzt nichts mehr gekommen, was Leute so großartig begeistert hat. Und selbst Rock Band 3, das war, glaube ich, 2010 oder so ist das rausgekommen. Also das ist schon absurd, wenn man bedenkt, dass Rock Band 1 2007 rausgekommen ist und dann Rock Band 3 2010, und dann war es eigentlich schon Ende Gelände. Und ich meine, Guitar Hero 1 ist so in 2005 oder so rausgekommen. Aber dann hattest du ja nochmal diesen Versuch, sowohl von Guitar Hero das aufleben zu lassen mit dem Live-Titel, der nicht erfolgreich war, und bei Rock Band eben mit Rock Band 4, was jetzt auch nicht mehr zu einem neuen Phänomen geführt hat, aber zumindest in dieser Hardcore-Fanbase erfolgreich war und es ja auch immer noch DLCs gab die ganze Zeit über, und es wurde ja von Harmonix auch unterstützt, bis sie jetzt letztendlich da auch von Epic dann aufgekauft wurden und jetzt an diesem ganzen Fortnite-Ding dran arbeiten. Und das ist es jetzt, ne? Also wir wissen, dass Red Octane momentan wohl an irgendwas Neuem arbeiten und da eben auch Controller zurückbringen wollen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das in der heutigen Zeit noch funktioniert. Auf jeden Fall so dass das definitive Ende einer gewissen Ära auf jeden Fall. Ganz plötzlich haben auf Steam die beiden Prototype-Spiele, Prototype 1 und Prototype 2, ein Update bekommen, so jeweils um 600 Megabyte groß, und da sind jetzt auch neue Credits hinzugefügt worden, also dass da jetzt zum Beispiel auch Iron Galaxy mitgelistet wird. Und Iron Galaxy, das sind ja die Leute, die jetzt zuletzt das Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 Remake gemacht, beziehungsweise die Arbeit von Vicarious Visions fertig geführt haben. Sie hatten ja auch vorher die PC-Portierung gemacht von, also diese zweite Windows-Portierung dann eben von dem ersten Remake, und haben ja auch ansonsten an so ein paar Portierungen gearbeitet. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass vielleicht auch neue Remaster von Prototype 1 und Prototype 2 kommen könnten für die aktuellen Konsolen. Das müssen wir mal abwarten. Das hat in dem Fall auch leider den Mod-Support gebrochen. Also das muss jetzt auch nochmal alles aktualisiert werden. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, da auf eine alte Version irgendwie bei Steam zurückgreifen zu können. Aber es wäre auf jeden Fall schon interessant, von Prototype 1 und 2 nochmal was zu sehen. Vielleicht würden wir dann auch den ersten Teil endlich mal bei uns bekommen. Der ist ja damals indiziert worden auf der Xbox 360, PS3 und dann PC. Den zweiten Teil haben wir nur in einer zensierten Form bekommen, und deswegen haben wir das Remaster davon auch gar nicht gekriegt. Denn es gab ja schon mal Remaster von den beiden Spielen. Die besitze ich auch digital auf der Xbox One. Und der zweite Teil, der hat dann nur ein Remaster von seiner Uncut-Version bekommen. Und ich glaube, die wollten jetzt nicht nochmal die deutsche Cut-Version auch remastern. Also ist es dann einfach schlicht bei uns nicht rausgekommen. Deswegen, ich weiß auch nicht, was da genau passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie vernünftig diese originalen Prototype-Remaster sind. Viele von diesen Xbox One, PS4-Remastern waren auch ehrlich gesagt ziemlich Schrott, die rausgekommen sind. Gerade die von Activision. Das wäre gar nicht verkehrt, wenn die nochmal neu aufbereitet werden, und es ist ja sowieso etwas, das, ne, Microsoft kauft extra für 70 Milliarden dieses ganze Unternehmen mit den ganzen Spielen da drin, und das eine, was sie ja wirklich gut konnten, war diese Abwärtskompatibilität, und da jetzt nichts gefühlt mit diesen ganzen Marken zu machen, die man besitzt, das ist auch extrem schade. Also bringt nochmal Prototype 1 und 2, macht davon Portierungen, macht Portierungen von dem Wolfenstein 2009, die ganze Marke gehört Activision ja auch, also Microsoft ja auch mittlerweile, bringt nochmal Singularity raus. So viele Titel, die über Activision verkauft wurden, und auch die ganzen Sierra-Sachen, die sie ja besitzen. Macht davon nochmal irgendwelche Collections. Leute kaufen doch wie blöd Remaster und Remakes von Spielen. Ich meine, ich will keine Remakes von Spielen, aber macht die Titel doch einfach nochmal leicht verfügbar. Und gerade so Spiele aus der Xbox 360-Ära, die profitieren ja auch davon. Also vor allem alles, was jetzt nicht irgendwie abwärtskompatibel auf der Series X oder so ist. So, weil ja, ich habe Zugriff auf die originalen Spiele, aber ein Prototype zu haben, was irgendwie in 60 oder 120 FPS läuft, in 1080 oder in 4K, was eine gute Portierung ist, was gut aussieht, das ist doch super, da haben wir doch alle was davon. Also hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen, wenn man so nochmal mit diesen alten Marken umgeht und Prototype 1 und 2 auf dem Wege nochmal zurückbringen würde. Und das letzte Update für heute. Avalon Studios schließen ihren Stand in Liverpool in England und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Microsoft Contraband gecancelt hat. Das ist ja ein Spiel, wo wir auch jemals nur diesen Konzept-Trailer gesehen haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal so ein Beitrag von Jason Schreier rauskommt oder irgendein Video von Liam Robertson. Letzterer hatte ja gerade erst über ein anderes gecanceltes Microsoft-Projekt gesprochen, das ich auch schon komplett wieder vergessen hatte, dass Microsoft mal so ein Uncharted-like machen wollte und aus dem Studio nachher The Coalition wurde und die dann Gears of War 4 gemacht haben. Und das für mich auch erklärt, warum der Protagonist J.D. Phoenix in dem Teil sich einfach anfühlte wie Nathan Drake-Verschnitt, weil das alles aus der Asche von einem Spiel entstand, was mal so ein Uncharted-Fake sein sollte. Mega, also Microsoft einfach null verändert. Und ja, Contraband wurde eben auch gecancelt. Das war in dieser ganzen Phase von den Schließungen, von ganzen Projekten, die ja gecancelt wurden, hatte ich in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Und weil wohl dieses Projekt jetzt dann abgesägt wurde, mussten sie dieses Studio schließen. Avalon Studios selber sind, glaube ich, hauptsächlich für ihre Just Cause-Reihe bekannt. Damit haben sie auch damals gestartet. Der vierte Teil ist, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt auch nicht so gut angekommen. Ich glaube, der einzige Teil, der auch bei den Kritikern gut angekommen ist, der einzige Teil, der über eine 80 bei Metacritic hat, das war sowieso Just Cause 2. Der erste Teil, der war, glaube ich, im 70er, der dritte war im 70er und der vierte war teilweise, glaube ich, sogar noch ein bisschen drunter bei den Leuten. Und ansonsten hatten sie noch an Rage 2 hauptsächlich dran gearbeitet und der Rest sind so Spiele, die sie unter anderen Sublabels von sich rausgebracht haben. Ich glaube, da kam letztens irgendwie so ein Phishing-Spiel oder so raus von denen. Aber das ist natürlich jetzt auch nichts auf einem Level von irgendeinem Contraband, was ja garantiert so ein Just Cause für Microsoft sein sollte. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann da hingegangen sind. Wir möchten so eine Art Just Cause einfach haben, aber bitte nur für Microsoft. Und das ist dann wahrscheinlich auch etwas wieder, wo dann keine wirkliche Vision dahinter war. Ne, es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, weil das scheint so dieses durchgängige Problem dann bei Microsoft zu sein. Aber erneut auf jeden Fall schade, dass wir da so Avalon Studios an sich bestehen dann eben noch, aber so ein kompletter Teil dann in Liverpool zu schließen und wie viele ja da auch gerade in dieser UK-Szene im letzten ein, zwei Jahren da geschlossen wurden, ist schon nicht so geil. Ach ja, Microsoft. Ich hatte es ja gerade schon bei den News so ein bisschen mal angesprochen, dieses Management-Problem, was die ja zu haben scheinen. Das ist immer nur dieses, oh, wir müssen das jetzt mal haben. Wir hätten das gerne. Kann das jemand für uns machen? Oh, wir haben diese Halo-Marke. Bungie möchte das nicht mehr weitermachen. Das ist kein Problem. Wir kaufen einfach nur der IP und dann gründen wir ein eigenes Studio. Und die werden ja auch sofort die eigene Firmenkultur haben. Wir kaufen einfach nur gute Leute ein und dann wird das schon passieren. Oh, wir benennen diese Firma um und geben ihnen das Gears-Franchise. Oh, wir gründen eine weitere Firma und lassen sie Perfect Dark neu machen. So, das ist dieses grundlegende Problem, was die irgendwie zu haben scheinen und dann nur die komplett zugekauften Studios, die bereits schon eine Firmenkultur haben und zusammengearbeitet haben und denen einfach nur Geld zu geben, das ist, glaube ich, so die einzige Strategie, die für Microsoft tatsächlich funktioniert oder Leute, die aus eigenem Interesse Anlass heraus innerhalb Microsofts Abteilungen gründen, um dann dafür Sachen zu arbeiten. Also das alte Backwards Compatibility System, das war ja auch ein Team, was sich so zusammengesetzt hat und daran eigenes Interesse hatte oder eben auch dieses ID at Xbox. Das sind die Sachen, die dann funktionieren, alles andere irgendwie nicht. Und jetzt sind sie ja wieder in dieser Phase von, oh, wir haben das ganze Geld für Activision ausgegeben, oh, Microsoft gibt das ganze Geld für AI aus, hier muss schnell Geld her, okay, wir kündigen einfach so viele Leute, wie es nur geht, wir schließen so viele Projekte, wie es nur geht, oh, und jetzt müssen wir auch noch das Maximale, so gut es geht, aus dem Game Pass irgendwie rausholen, also steigern wir gerade das Tier, was die meisten Leute kaufen, was uns das meiste
meiste Geld einbringt. Da packen wir einfach nochmal 50% eben drauf, beziehungsweise bei Leuten wie mir, die im Legacy-Tier sind, wären das so knapp 100%. Obwohl ich da auch immer noch nicht weiß, so, ja, auch bei mir steht noch irgendwie 15 Euro weiterhin oder 14, 15 Euro weiterhin bezahlen. Ich lasse es aber erstmal abwarten, weil bei mir wird das Ende des Monats erneuert. Und dann gucken wir mal, weil ich nichts Offizielles dazu gefunden habe. Dann hast du diese Ausweitung auf die ganzen Cloud-Systeme. This is an Xbox. Wir machen jetzt die Kooperation mit dem ROG Ally Xbox in den zwei Varianten. Wir arbeiten mit AMD zusammen, damit die dann irgendwie auch Systeme für uns bauen können. Und es ist so diffus, es ist so alles Mögliche hier mal rein und da. Und ich denke mir, ich glaube, an einem bestimmten Punkt wäre es einfach besser, wenn du fucking Third Party gehst. Also da, das ist so eine Katastrophe da mittlerweile. Und bevor der ganze Kladderadatsch von Microsoft dann geschlossen wird und diese ganzen IPs, die aufgekauft wurden, alle im Eimer sind und man damit nichts mehr machen kann, dann werd einfach zu einem reinen, dann geh einfach, ne, dann geh aus dem Hardware-Business raus, mach Software-Business. Ich glaube, da führt's auch so langfristig hin. Es wird dann zwar immer noch dedizierte Hardware geben, aber wahrscheinlich mehr in Kooperation mit anderen Herstellern. Ich glaube, das ist so die Zukunft, auf die es so langsam hinausgeht. Ich bin mal gespannt, was dann die Ankündigung der nächsten eigenen Hardware betrifft, weil die wird's ja auf jeden Fall noch geben. Da haben sie jetzt auch viel zu lange dran gearbeitet und R&D-Kohle mit reingesteckt. Aber ich bin mal gespannt, was das geben wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch auf lange Sicht gut läuft. Ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt irgendwie eine Sarah Bond für Phil Spencer übernimmt, dass die auf einmal einen komplett anderen Führungsstil hat. Ich glaube, sonst hätte man das da auch schon in anderen Aspekten gesehen. Ich hoffe nur, dass Matt Booty nix irgendwie übernimmt. Also der Typ scheint mir noch inkompetenter zu sein als alle anderen. Aber es ist wirklich eine Katastrophe und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch da zu retten ist, außer die komplette Firmenkultur ändert sich nochmal, aber dafür bräuchtest du sowieso einen komplett anderen CEO und jetzt so, wie man da auch alles in die ganze KI-Scheiße mit reinbuttert, das sieht sehr bitter aus, das sieht sehr bitter aus. Also ich glaube, dass das Best Case wäre einfach wirklich, wir machen jetzt einfach nur noch die ganze Software. Wir fokussieren uns darauf, dann gibt's dann eben irgendwie Windows-basiert diesen ganzen Quatsch, auf dem du dann auch Steam und sonst was irgendwie runterladen und spielen kannst. Und wir kümmern uns nur darum, die Software so gut es geht zur Verfügung zu stellen und finanzieren dann eben ein paar coole Titel nebenbei und versuchen aus dem Portfolio das Maximale rauszuholen, da viele Sachen zur Verfügung zu stellen, wieder aufarbeiten, also aufbereiten zu lassen. Ich glaube, das wäre mittlerweile tatsächlich das Best-Case-Szenario, weil jetzt, du hast jetzt einmal den Preis hochgesetzt, da auch im Game Pass Ultimate, das kriegst du, glaube ich, einfach nicht mehr zurück. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute da dauerhaft dann in diesem Tier drinbleiben werden oder wer überhaupt noch da neu hinzukommen soll und das Ganze dann nur für Call of Duty. Und damit du das dann den Preis rechtfertigst, packst du noch irgendwie Fortnite oder so mit rein, aber wenn du dich für Fortnite nicht interessierst, dann who gives a shit? Und es ist so, dann hättest du einfach Call of Duty lieber rauslassen können oder hättest du halt das Ultimate Plus Tier oder so machen sollen, wo dann Call of Duty und diese anderen Online-Multiplayer-Shooter drin sind, weil für Leute wie mich ist es halt scheißegal. So, ich brauche keinen Call of Duty im Game Pass. Lass mich gerne dieses Premium-Tier zahlen und da ist alles drin. Das sind halt alle Spiele, die im Ultimate-Tier drin sind. Nur eben Call of Duty nicht und diese zusätzlichen Boni, die sie da reingepackt haben, um den hohen Preis zu rechtfertigen, die fehlen dann auch. Also dann splitte das lieber nochmal so auf, aber da wäre ich dann auch komplett raus an der Stelle. Also das finde ich einfach absurd. Das sehe ich auch in keinster Form irgendwie zielführend. Das ist für mich, wie ich das in dem Video auch gesagt habe, die Woche einfach nur reine Panikreaktion. Und jetzt schnell, schnell, schnell muss irgendwie Geld her und langfristig wirst du dir einfach nur weiter die Kunden vergraulen, nur weiter deine Brand verwässern. Und ich, keine Ahnung, also ich bin echt mal gespannt, wo das hingeht. Ich hätte das auch vor 2, 3 Jahren nicht gedacht, aber das ist halt jetzt so rapide seit der Übernahme von Activision Blizzard abgenommen, dass ich da auch momentan halt voll Zyniker Doomer gehe in dem Bezug und das als jemand, der eigentlich immer noch gerne hätte, dass die Kurve kriegen, vor allem weil ich ja, ne, es ist immer noch so die Nostalgie, glaube ich, die ich an diese Xbox 360 Phase hatte, also vor allem diese erste Hälfte, so 2005 bis 2010, so 9 oder 10 rum und gerade so die Zeit, ich würde mal sagen so 2008, 2009, das war die Hochphase. 2008 und 2009 da auf einer Xbox 360 gespielt zu haben, das war die absolute Hochphase, das war auch das beste Dashboard, da hatten wir auch 1 gegen 100 das war wirklich das war die Hochphase. Und ich glaube, das ist auch immer noch so etwas, wo Leute wie ich da so ein bisschen dran klingen, so festklammern und irgendwie, ja, es wird irgendwann wird's mal wieder so sein, auch wenn du irgendwie weißt, dass es niemals wieder so sein wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich mache noch die 1 Million beim Gamerscore voll und ich glaube, dann war's das. So, die will ich halt noch haben. Die will ich tatsächlich noch haben. Und vielleicht hätte ich einfach darin Interesse, dann still und heimlich an der 360 zu arbeiten und zu sagen, ich will nur mit 360-Titeln irgendwie so, keine Ahnung, 1 Million oder so dann mal voll machen und dann fokussiere ich mich auf diese begrenzte Bibliothek und beim Rest danke ich dann irgendwie ab. Weil ich habe mittlerweile auch das Gefühl, ich meine jetzt, die Switch ist auf jeden Fall nicht die Konsole geworden, wo ich denke, dass das auch zu meiner neuen Hauptplattform werden kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass spätestens mit der nächsten Generation, also wenn das jetzt so weitergeht, dann glaube ich wirklich, dass die PlayStation 6 zu meiner Hauptplattform dann eben auch werden wird. Also hole ich dann überhaupt noch mal Microsoft-Konsole, weiß ich nicht, weil ich kann das dann auch alles auf dem PC spielen, was da Day One rauskommt. Das heißt, so ja, Arbeitsinteresse ist auf jeden Fall da. Das auf dem Fall werde ich mir auch die nächste Microsoft-Konsole noch holen. Aber ich glaube, weil die letzten Male habe ich so gemacht, dass ich die Xbox One habe ich damals zugeschickt bekommen und die Series X habe ich mir dann zum Start gekauft. Aber dass ich immer zuerst die Microsoft-Konsole hatte und dann habe ich mir so versucht, ein halbes Jahr danach dann die PlayStation-Variante zu kaufen. Und ich glaube, dieses Mal wird es andersrum sein. Ich glaube, dann bei der nächsten Konsolengeneration werde ich mir die PS6 zum Start holen und dann vielleicht maybe irgendwann später diese Xbox-Variante und das, was sie dann Day One rausbringt dafür, das wird eben auch Day One auf dem PC sein und dann kann ich das darauf spielen. Also da sollte meiner auch, glaube ich, fähig genug sein, dass der da noch mithalten kann für die nächste Konsolengeneration und ja, weiß ich nicht. Also für mich ist da auch, glaube ich, weil ich habe auch jetzt mittlerweile im Freundeskreis gar keine Person mehr. Ich glaube, Benny ist auch noch so der Einzige, der Xbox eher als seine Hauptplattform sieht. Aber ansonsten sind alle Leute wirklich rübergegangen auf die PlayStation hauptsächlich. Und da hält mich dann auch, glaube ich, nichts mehr. Dann, wie gesagt, ich glaube noch so diese so symbolisch, die Millionen da voll zu machen. Und dann kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen, heißt ja nicht, dass ich dann kein Interesse dran habe, mehr auf die Erfolge oder so dazu holen. Aber ich glaube, dann werde ich sowas nicht mehr wie deswegen auch so Teile von der Hauptplattform irgendwie haben. Es ist halt immer noch so ich habe den Großteil meiner digitalen Bibliothek da drauf. Das heißt, solange die nächste Konsolengeneration auch wieder abwärtskompatibel mit allem anderen ist, wird sich das alleine deswegen schon lohnen. Ne? Theoretisch kann ich auch einfach die Series X so lange angeschlossen lassen. Aber das ist dann so der eine Grund, den ich noch dafür habe, das Ganze mitzunehmen. Aber ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn ich da die Xbox 360-Zeit irgendwie zurückhaben möchte, dann muss ich mich irgendwie auch an die Xbox 360 dranhängen, auch wenn natürlich das komplette Drumherum dann fehlt. So, dass dieses digitale Ökosystem davon und so, das war der Diskurs und da warst du auf den, das ist auch, glaube ich, hauptsächlich, was ich mich daran klammer, so die ganze Zeit davon und dann auf Seiten wie irgendwie True Achievement und 360A irgendwie abzuhängen, in dem Forum da mit Leuten zu schreiben und so ein Quatsch. Das ist, glaube ich, das, was du irgendwie zurückhaben möchtest, vor allem diese Forenzeit. Und das wird einfach nicht mehr, das wird einfach nicht mehr passieren. Das ist vorbei, so. Das war's und dann, ja, keine Ahnung, ich weiß, das ist jetzt zum Ende hin sehr persönlich geworden, aber musste auch, glaube ich, mal in dem Bezug hier im Podcast ein bisschen angesprochen werden. Und dann, wie immer, noch abschließend eure Fragen, dieses Mal die erste von Rookie-Leinchen-Chan. Ich spiele gerade mit meinem Mann zum ersten Mal Baldur's Gate 3. Er hat das schon zu Release mehrfach gespielt. Es macht mir übertrieben viel Spaß, abgesehen von der Option, mal wieder in einem Game wen romancen zu können. Mag ich das Gameplay, die Erkundung, die Charaktere neben Geschichten. Leider habe ich eine kleine Befürchtung. Ich bin mit JRPGs aufgewachsen, westliche RPGs habe ich eigentlich nie gespielt. Seit einer Weile merke ich, dass ich mir bestimmte Tropes aus JRPGs nicht mehr geben kann, mir unbekannte JRPGs immer früher abbreche, weil mal wieder alles wie die letzten 10 Spiele aufgebaut ist. Und Baldur's Gate 3 zeigt mir wieder deutlich, dass ich mittlerweile lieber Spiele zocke, die grundsätzlich eine erwachsenere Stimmung haben, beziehungsweise einfach mal ältere Partymitglieder. Ein aktuelles JRPG Movie, was etwas mehr in die Kerbe schlägt, welches ich aber aus anderen Gründen ab der Hälfte nicht mehr geil fand, war Xenoblade Chronicles 3. TLDR, hast du ebenfalls solche Spiele, die dir den Großteil eines Genres madig gemacht haben, weil sie einfach so fast perfekt für dich waren, beziehungsweise an denen du merkst, dass deine Ansprüche an ein Spiel sich über die Jahre geändert, erhöht haben? Boah, also es ist natürlich so, dass wenn ein Genre sich weiterentwickelt und du dann nochmal zu den Anfängen zurückgehst, dass es ja dann teilweise so der Fall ist, einfach weil du merkst, oh, da ist ja tatsächlich mehr dahinter, da kann man ja mehr mitmachen. So, auch innerhalb einer Serie. Ich fand damals, als ich das erste Uncharted gespielt habe, mega geil. Und dann nach dem Zweier und Dritten, was ja wirklich so Evolutionsschritte, also gerade der Zweier dann war, und dann den ersten nochmal zurück, dann merkst du schon, ja, okay, das fühlt sich eher an wie so ein Prototyp. Für mich war es damals, glaube ich, ein so ein einschneidendes Erlebnis, als wir Timesplitters 2 dann für uns entdeckt haben, weil wir vorher, ich habe jetzt nie so die große Erfahrung mit First-Person-Shootern gehabt, auch auf der Konsole nicht. Und das, was wir vorher immer gespielt haben, war James Bond Nightfire auf dem GameCube mit 4 Leuten im Multiplayer. Und das war der geilste Shit ever, den wir damals hatten. Und nachdem wir dann Timesplitters für uns entdeckt haben und das gespielt haben, sind wir so ein Jahr später nochmal zu Nightfire zurückgekehrt und konnten das einfach nicht mehr spielen. Das war so träge, das war so langatmig und auch so das Level-Design, das Waffensystem davon, da hat so, ne, du hattest keine, so die Möglichkeiten, alles so einzustellen, viel weniger Bots und alles da drin. Das war so einer von den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann hier einfach nicht mehr zu dieser Multiplayer-Erfahrung zurückgehen. Auch dann später, als wir dann Halo 1 für uns so ein bisschen entdeckt hatten, so dann konntest du nur noch, wenn wir da irgendwie so einen First-Person-Shooter auf Konsole gespielt haben, das war entweder Timesplitters 2, 3 oder eben Halo. Und was anderes konnten wir dann nicht mehr spielen. Die nächste Frage von The Princey. Du hast ja in den letzten Wochen vermehrt erwähnt, dass es finanziell nicht gerade so rosig ausschaut. Beim Patreon stagniert es schon längere Zeit und auch andere Alternativen scheinen sich bei dir nicht mehr zu bewegen. Hast du mal darüber nachgedacht, etwas in deinem Angebot zu ändern, um vielleicht mehr Patreons zu bekommen? Nicht böse gemeint, aber deine jetzige Strategie scheint ja ans Limit finanziell gekommen zu sein und vielleicht bräuchte es einen frischen Wind bzw. einen neuen Anstrich, um mal wieder mehr Patreons zu bekommen. Vielleicht auch kurz zu mir, ich unterstütze dein Patreon so ein, zwei Mal im Jahr, würde aber bestimmt ein monatliches Abo dalassen, wenn wieder regelmäßig Speckobst-Videos kommen. So schaue ich halt ein, zwei Mal im Jahr im Patreon rein. Bei Hooked auf ein Bier etc. bin ich monatlich Unterstützer, weil dort die Formate auch regelmäßig kommen. Ich weiß, bei dir ist es sehr schwer bis unmöglich, aber vielleicht mal ein paar Gedanken dazu würde mich interessieren. Also die Sache ist ja, es kommt drauf an, was du da für Inhalte haben willst. So, bei mir sind die Bonusinhalte ja meistens diese einzeln produzierten Sachen, wo ich auch vorher nochmal Dinge verspiele oder über mir die Sachen Gedanken mache. Bei Hooked, ohne jetzt dagegen, das ist ne, nichts dagegen, ich höre das ja auch dann alle zwei Wochen den Hooked on Topic Podcast. Aber das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du dich zu zweit da hinsetzen kannst und jetzt nehmen wir nochmal, sprechen über irgendwelche Soundtracks oder so einen gewissen Aspekt davon, dann alle zwei Wochen, weiß ich nicht. Also da kommen bei mir ehrlich gesagt mehr Bonusinhalte, aber dann sind das wohl nicht die Sachen, die da großartig interessieren. Für mich ist halt das Problem, bei The Pod, die haben ja keinen Druck, irgendwie Werbeeinnahmen einzunehmen. Bei denen läuft ja alles darüber. Das heißt, du hast dann die eine Episode, die in der Woche frei Verfügung rauskommt und der Rest ist sowieso alles hinter der Bezahlschranke. Und die haben ja auch genügend Kohle, um sich darauf zu fokussieren, dann irgendwie nichts mehr machen zu müssen. Und ich meine, bei Hooked ist ja auch schon sehr lange die Unterstützung da auf dem Level, dass die beiden glücklicherweise eben das machen können, was sie da machen wollen. Und bei mir ist es halt eher, dass ich muss irgendwie versuchen, monatlich um die Runden zu kommen. Und dafür sind eben neben dem Patreon oder auch neben dem Steady sind eben andere Sachen dann noch wichtig, dass ich da eben auch dann gezwungen bin, noch die, aber ich mache die Sachen alle gerne. Also ich mache gerne die Streams, ich mache gerne die verschiedenen Videos, ich schreibe auch gerne für IGN und Inkribben liebe ich sowieso, das mit Benny zu machen. Aber ich bin halt trotzdem gezwungen, die ganzen Sachen zu machen und zu handhaben und zu hantieren und da eben auch zwischendurch die ganze Zeit zu wechseln. Und dann ist es eben sehr schwer zu sagen, weil ich weiß, die Sachen, die dann am meisten vielleicht bringen würden langfristig, sind leider die Sachen, die mir erst einmal finanziell von diesem direkten Geldlevel einfach überhaupt nichts bringen. Weil wenn ich jetzt einen Monat an so einem Hauptkanalvideo arbeite, dann verdiene ich damit, weiß ich nicht, 20 Euro. Und wenn ich einen Monat an den Streams und anderen Sachen irgendwie arbeite, dann kann ich damit eben den Rest davon finanzieren. Das ist eben das Problem. Ich meine, ich versuche immer so ein paar unterschiedliche Sachen aus. Also auch da sind ja andere Dinge bei dem Patreon hinzugekommen, dass ich da auch für so Retro-Titel Ersteindrücke gemacht habe, dass ich da jetzt auch mir meine alten Videos, die 10 Jahre alt sind, ansehe und die nochmal so Behind-the-Scenes-mäßig, DVD-Commentary-mäßig bespreche. Der GBA-Backlog, den habe ich ja gerade erst gestartet. Also plus die erweiterten Podcast-App. Ich mache halt keinen separaten Podcast, sondern bei mir ist es, jede Woche kriegst du eine erweiterte Version von dem Podcast, die man dann eben nehmen kann. Also ich bin eh schon am absoluten Limit, was das Ganze betrifft, und musste mich da jetzt zurückziehen. Deswegen so, ich versuche jetzt einfach den anderen Teil erfolgreicher zu machen, so weit zu steigern, dass ich da sukzessive die Arbeit zurücknehmen kann, um mich wieder auf den anderen Kram zu fokussieren. Aber was anderes sehe ich da momentan einfach nicht, weil ich bin einfach nur eine Person. Ich bin nicht 2 Personen und ich bin auch nicht ein komplettes Team von Personen. Ich bin einfach nur hier alleine, der das macht. Das finde ich dann auch ein bisschen schwer, das da mit anderen so genau zu vergleichen. Und die letzte Frage von Blaugehauen: Wie viele 11-Jährige könntest du in einem Kampf besiegen? 11-Jährige, weil ich weiß nicht, 11-Jährige ist schon, wie groß ist ein 11-Jähriger? Das war, oh Alter, ich kann das nicht einschätzen. Aber ich glaube, so 11-Jährige, die könntest du halt easy irgendwie so wegratzen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube so, du hast vielleicht so ein paar 11-Jährige, die könnten dir Probleme machen, ne? So ein paar mutierte 11-Jährige, wo du denkst, ne, so, Bro, da bist du aber an das Kreatin deines Vaters irgendwie geraten oder so, oder Obelix-mäßig da in den Weight-Topf als Kind reingefallen. Aber ich würde mal, also keine Ahnung, deswegen, ich weiß nicht, wie gut das dann stackt. Ich glaube, das ist dann mehr Ausdauer. So, ich glaube nicht, dass dann 11-Jährige auch koordiniert zusammenarbeiten können. Die kommen einfach nur auf dich zugelaufen und die kannst du wahrscheinlich auch relativ gut wegschubsen immer noch. Deswegen, ich glaube, das ist ab einem bestimmten Level ist das eine Koordinationssache. Ich weiß nicht, wie viel schwerer irgendwie, so wenn du 5 11-Jährige hast, wie viel schwerer dann 10 11-Jährige sind. Das weiß ich gar nicht. Ob du die gut ob du die da, oder ab welchem Level das ist. Deswegen, aber ich würde einfach mal, ich glaube so 5 würde ich auf jeden Fall, 5 würde ich auf jeden Fall easy hinbekommen. Also außer das sind halt so diese mutierten 11-Jährigen, aber so normale Durchschnitts-11-Jährige, ich glaube so 5 sollte ich, glaube ich, locker hinbekommen. Und wie immer abschließend noch einen großen Dank an alle Leute, die mich eben hier unterstützen, entweder auf Patreon oder auf Steady. Falls ihr das auch machen wollt, schaut gerne vorbei. Die Links sind unten in den Shownotes drin. Auch ein Dank an sowieso alle, die die Sachen hier hören, schauen oder auch zwischendurch mal auf Ko-fi eine Commission dalassen oder auf dem Twitch irgendwie abonniert sind oder da mal Trinkgeld dalassen. Oder so ein Superchat bei YouTube, ne, alles Mögliche. Auf jeden Fall, ich bin da sehr, sehr dankbar für die komplette Unterstützung. Allerdings einen noch größeren Dank gehen an die Leute raus, die mich monatlich bei Patreon im höchsten Tier unterstützen mit 10 Euro über oder mehr. Und die möchte ich einmal namentlich mich dabei bedanken. Und zwar Abra Kadabra, Ant Waker, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern, Mr. Cloud, Delirium, Donathan Styles, aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Judiana XD, Julinus, Just Jemmy, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar in Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco Singer, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okaron, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl und Xendaro. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich befinde mich jetzt wahrscheinlich, während ihr das hört, schon hinter der holländischen Grenze. Vielleicht bin ich auch schon gerade lustig am Strand am Spazieren oder mampfe irgendwas oder bin irgendwas am Lesen, gechillt auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann, macht's gut, bye bye.